Ich bete jetzt. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Das hast du uns versprochen. Und das nehmen wir jetzt auch in Anspruch, wenn wir darüber nachdenken wollen, was das bedeutet in der Bibel, was wir eben gehört haben. Vielen Dank dafür, dass wir diese Geschichte haben. Amen. Mein erster Punkt, ich habe zwei Punkte heute. Der erste Punkt lautet die Transformation des Josefs. Das war ja schon interessant. Also letztes Mal so ein Mini-Rückblick, da war so eine kleine Rechenaufgabe. Ungerechtigkeit plus Neid plus Hass gleich Sklavenmarkt. Das ist die Zusammenfassung vom letzten Mal. 1, 2, 3, meins. Hat der Potiphar sich gedacht und sich den Josef, diesen schönen Josef, haben wir ja heute gehört, den schönen Josef hat er sich ersteigert, gekauft. Und der Josef, das war für mich ganz neu, dient 10 Jahre im Haus des Potiphar. Ich habe immer gesagt, das sind vielleicht so 3 Wochen oder so. Das war, habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht, aber wenn, dann war das eher sowas in meinem Kopf. Leider erfahren wir nichts darüber, wie es dem Josef so am Anfang ging, als er Sklave wurde. Das war ja ein ganz neues Gefühl für ihn und überhaupt lag da ja so einiges hinter ihm. Die Erlebnisse mit seinen Brüdern, die ihn blöd fanden, weil er sich auch echt nicht gut benommen hat, in die Grube geschmissen haben und dann irgendwie verkauft haben, dieses Gefühl, verkauft zu werden, das würde bei mir Spuren hinterlassen. Das würde ich nicht gut finden, das weiß ich ganz genau. Mit 17 Jahren wurde er entwurzelt, herausgenommen aus seinem behüteten Elternhaus und hineingesteckt in eine fremde Kultur, in eine fremde Sprache mit fremden Menschen. Das war die Situation von Josef. Also gemütlich war da mal gar nichts, außer vielleicht das Wetter, aber es war da ja vorher auch nicht schlecht, wo er herkam. Er kam vom Land, so ein richtiges Landei, Landwirtschaft, Viehzucht und dann landet er bei diesem Potiphar in einem Haus eines hohen Beamten. Da war keine Landwirtschaft, da war alles andere, das war so richtig Bürokratie, da waren die Ägypter damals, glaube ich, ganz gut drin. Er landet im Haus des höchsten Beamten, des Generals, der Leibwache des Pharao, der sich ja selbst auch für Gott hielt. Also mehr ging fast nicht. Und da war er gelandet. Krasser geht dieser Unterschied eigentlich kaum, diese Veränderung in seinem Leben, das war schon allerhand. Wie fühlen wir uns? Ich habe mir überlegt, wie fühle ich mich, wenn mir so plötzlich der Boden unter den Füßen weggerissen wird? So ganz massiv habe ich das noch nicht erlebt, vielleicht so in Ansätzen, aber ich kenne dieses Gefühl, wenn irgendwie alles nicht mehr passt. Und das Erstaunliche ist ja, wie schnell das gehen kann. Ist alles gut bei mir? Wie geht's dir? Alles gut. Und dann kann das manchmal 3 Tage später ganz anders aussehen und da ist gar nichts mehr gut. Das kann ganz schnell gehen und vielleicht steckt ja jemand von uns gerade in so einer Situation, wo er das Gefühl hat, da ist nichts mehr, wie es sein sollte. Josef war in solch einer Krise und ich glaube, da stand so einiges auf der Probe. Auch sein Glaube, seine Beziehung zu Gott, die wird er überdacht haben, um das mal freundlich zu sagen. Vielleicht wird er ganz andere Dinge gedacht haben. Normal wäre jetzt von mir ausgehend große Anklagen, große Fragezeichen und vor allem sehr große Zweifel. Wo bist du denn jetzt, Gott? Darüber haben wir ja letztes Mal auch gesprochen. Aber dann kommt so etwas ganz unheimlich Tröstliches. Dann kommt in dem Text Gottes Aber. Das kommt zweimal so ganz bedeutsam. Aber, und dann steht da, aber der Herr war bei ihm, war mit ihm. Und in dieser Zusage steckt so viel Tröstliches, weil diese Zusage alles andere relativiert, was uns so wichtig ist, was uns vielleicht so unsicher macht, aber der Herr war mit ihm. Das finstere Tal, das will durchschritten werden, aber nicht alleine, sondern mit Gott. Das ist die sehr gute Nachricht Gottes an Josef. Man könnte auch sagen Evangelium, das heißt ja nur gute Nachricht, die sehr gute Nachricht auch für uns. Josef, glaube ich, aus dem, wie man das so vorher, wie man ihn kennenlernt, Josef kannte Gott irgendwie nur so aus der Ferne. Das gehörte halt dazu. Aber so richtig innig war das anscheinend nicht. Der hat sich ja auch echt daneben benommen. Da habe ich ja letztes Mal was zu gesagt. Und diese Schicksalsschläge in seinem Leben, die ja echt massiv waren, die haben ihn nicht bitter werden lassen. Die haben nicht Gott in Frage gestellt. Grund genug gehabt hätte er ja, aber es ist nicht passiert. Ich glaube, der frühe Josef, wenn man so über Josef sprechen kann, der wäre nicht zu dem fähig gewesen, was der späte Josef nachher gemacht hat. Josef wäre ohne diese Schicksalsschläge nicht in der Lage gewesen, später Nein zu sagen. Das wäre wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Unser Glaube und die Erfahrung, die werden wahrscheinlich schon einige gemacht haben, unser Glaube, der wächst meistens nicht in den Easygoing-Phasen. Unser Glaube wächst in den harten Zeiten, in denen es schwer ist, wenn sich unser Glaube nämlich beweisen muss. Kennt ihr das? Ich kenne das gut. Das Blöde ist eigentlich, dass man in diesen Situationen, wenn es einem nicht gut geht, dann erkennt man das so selten. Und was noch schlimmer ist, wenn andere in diesen Situationen einen darauf hinweisen. Man hört das nicht gerne in diesen Situationen. Das, was du gerade gesagt hast, dieses Zitat von Kierkegaard, verstehen kann man immer nur rückwärts. Leben muss man vorwärts. So ist das hier, glaube ich, auch. Ich bin, das muss ich mal bekennen, so oft dieser junge Josef. Dieser, der nicht so viele tolle Entscheidungen trifft. Und für mich gilt dann besonders, vielleicht könnt ihr euch da zu mir stellen, dass Jesus sagt, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Das hat er mir gesagt. Und er ist der Immanuel. Und Immanuel bedeutet Gott mit uns. Er ist mit mir. Er will sogar unbedingt bei mir sein. Und das ist nicht auf mich jetzt beschränkt, sondern das könnt ihr so in eurem Namen auch sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also eine Testperson habe ich gefragt und tatsächlich musste sie ein bisschen schmunzeln. Ja, das ist eine Kindheitserinnerung, die ich habe. Ich habe kein gutes Gedächtnis. Also irgendwie fängt meine Erinnerung in meine Kindheit irgendwie mit 15 an. Also ich weiß gar nicht mehr, was davor war. Das ist so lange her, dass es mir schwerfällt. Aber dann, ich habe neulich was gelesen und da fiel mir ein, doch, da war doch was. Das erste Mal auf Toilette, alleine. Also ich meine, so ganz alleine, wo man die Tür aufmacht, zumacht und dann abschließt. Boah, da fühlen sich die meisten, vielleicht könnt ihr euch auch daran erinnern, man fühlt sich erwachsen, groß. Ich bin wie die anderen Großen, die ich kenne. So lange, bis es ans Aufschließen geht. Da fühlt man sich dann vielleicht wieder ganz klein. Das sind so Kindheitserinnerungen und die Leute, die Kinder haben, die kennen diese Szenen vielleicht dann schon. Nicht abschließen, den Schlüssel müssen wir verbergen. Es wird manchmal schwierig, wenn man Kinder in unterschiedlichen Altersgruppen so hat, dann manche brauchen den Schlüssel ganz dringend, andere gar nicht und das ist schwierig. Also muss man da gucken, wie man das hinkriegt, aber diese Situation abgeschlossen und ich kriege sie nicht mehr auf. Hilfe! Ich versuche das, ich krieg's nicht hin, Hilfe. Ich muss den Rest meines Lebens hier im Badezimmer verbringen. Für immer gefangen. Oder es kommt Hilfe. Ich habe das einmal gemacht, das möchte ich kurz mal erzählen. Als ich in Laumburg gearbeitet habe, da hatten wir ein Gemeindehaus, da war auch so sehr lang, es war von hier bestimmt lang, nur ein Klo, ganz am Ende. Und da war ein Kind dann drin, war. Damals. Das auch geht nicht mehr, oder? Ich sagte dann irgendwann auch, ich komme nicht mehr raus. Und habe ich gesagt, geh mal ganz nach hinten. Und dann einmal, das war super, das hat Spaß gemacht. Ich habe es befreit, das Kind. Aber wenn das nicht möglich ist, ich habe das gelesen, deshalb kam ich ja drauf. Und dann stand in dieser Geschichte, und dann kommt der Vater, holt aus der Garage eine Leiter und geht von hinten ans Fenster, drückt das Fenster auf, kommt hinein, geht am Kind vorbei, schließt die Tür auf, das Kind geht raus, sagt Dankeschön und fängt an zu spielen. Tolle Geschichte. Das ist unser Leben als Christen, oder? Bei ganz vielen ist das Leben als Christen. Wir stecken in Not, versuchen erstmal natürlich alles alleine zu machen,
Und dann, wenn wir merken, es geht nicht, dann rufen wir um Hilfe. Gott kommt, öffnet die Türen und wir können sagen, danke. Manchmal tut er das, aber ist das alles? Ist das unser Glaube? Ist das unsere Vorstellung davon, dass wir sagen, jawohl, so möchte ich als Christin oder als Christ leben? Wenn das alles ist, dann haben wir vielleicht ein Problem, wenn die Tür nicht aufgeschlossen wird. Was ist denn dann? Mögen wir dann Gott noch? Wenn er unsere Ehe vielleicht nicht heilt, wenn unsere Arbeitsstelle verloren geht, wenn eine Krankheit nicht geheilt wird, wenn die Kinder nicht so leben, wie wir uns das wünschen, wenn unser Leben bedrängt ist, unsere Gesundheit nicht wiederhergestellt wird. Lieben wir Gott dann noch, wenn die Tür nicht aufgeht? Wenn er nicht durch das Fenster kommt und uns rettet, alles so macht, wie wir uns das wünschen, sondern vielleicht reinkommt und dann neben uns Platz nimmt und dann sagt, komm, setz dich zu mir. Manchmal scheint mir das so, als wenn Gott das viel wichtiger ist, bei uns zu sein, als immer gleich alles wieder in Ordnung zu bringen. Uns von allen Problemen zu befreien. Ich bin darin kein gutes Vorbild. Ich bin leider zu ungeduldig. Manchmal brauchen Dinge ja einfach auch Zeit. Wenn du mich lieb hast, Gott, typisches Gebet in Notsituationen, wenn du mich lieb hast, Gott, dann tu etwas. Ich glaube jetzt auch ganz fest und bete ganz viel und dringlich, besonders bei Problemen, Herr. Wir können so mit Gott umgehen, ihn bitten, unsere Probleme zu lösen und dann schön Danke sagen und dann wieder tun, als wenn nichts gewesen wäre. Oder wir nehmen die Einladung an und setzen uns zu ihm, vielleicht noch im Dunkel, und ergreifen diese Chance, Gott besser kennenzulernen. Gerade in dieser schlimmen Situation. Vielleicht, um diese komplizierte Welt, in der wir leben, besser zu verstehen. Gott kommt zu dir, will bei dir sein. Das hat Josef erkannt. Grandiose Erkenntnis. In Hebräer 11, die Bibelkenner wissen das schon lange, was da steht, bevor ich es gesagt habe. Da werden viele Vorbilder des Glaubens aufgezählt. Und dann sieht man immer, liest man immer wieder, durch Glauben haben diese Menschen dies und dies getan. Durch Glauben und nicht, weil sie Werke getan haben. Das soll betont werden. Und das ist so typisch Hebräer 11. Aber lest das mal bis zu Ende, das Kapitel. Da kommt noch was anderes. Da sind nämlich Menschen, die haben genauso geglaubt. Das wird extra betont, genauso geglaubt. Aber für die wurde die Tür nicht mehr aufgeschlossen. Die wurden ins Gefängnis gesteckt oder ermordet, um ihres Glaubens willen. In ihrer dunklen Kammer. Sie haben geglaubt, sie haben gewusst, dass Gott bei ihnen ist, aber es ist nicht so gegangen, wie sie sich das gewünscht hätten. Wenn uns das nicht wichtiger ist als alles andere, das andere bleibt auch wichtig, aber wenn uns das nicht wichtiger ist, dass Gott bei uns ist in allen Dingen, dann werden wir immer wieder scheitern. Das wird so sein. Mit ihm können wir Versuchungen bestehen. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dahin, so ein tolles Nein zu sagen wie der Josef, der späte Josef? Die Grundlagen müssen in guten Zeiten gelegt werden. Unser Diakon für Hauskreise, Benny, hat mir gesagt, wir brauchen für die Krisen unseres Lebens eine Strategie. Und jetzt kommt das wirklich Kluge, bevor die Krisen kommen. Wir brauchen eine gute Strategie für die Krisen unseres Lebens, bevor die Krisen kommen. Und das ist mein zweiter Punkt, Strategien für den konkreten Fall. Das Leben von Josef, das ist ja wie eine Achterbahn. Der beginnt ganz oben, der ist der verhätschelte Sohn von Jakob, seinem Vater. Und die Reise der Achterbahn beginnt, als er in diese Grube fällt. Zum Sterben haben die ihn da reingelegt. Das ist ein ausgetrockneter Brunnen, das war jetzt nicht irgendwie ein Versteck. sondern sollte sein Grab werden. Aber dann konnten sie ja noch das Geschäft machen, er wurde verkauft, landet in Ägypten. Also die Achterbahnfahrt, die geht steil nach unten. Viel schlimmer kann es nicht mehr werden. Und dann geht es wieder bergauf. Das erkennt er zuerst nicht, aber er wird im Potiphars Haus, wird er tatsächlich zu einem der bedeutendsten, der wichtigsten Männer. Es geht nur noch bergauf. Er spürt den Segen, den Gott eigentlich nur indirekt ihm gegeben hat. Das ist der Segen, den Gott seinem Urgroßvater gegeben hat, weil er sein Volk retten will. 20 Jahre später kommt die Hungersnot. Da kommt eine Hungersnot und deshalb kann Josef in seiner Position da auch helfen. Aber der Rettungsplan Gottes, der läuft jetzt schon im Leben von Josef. Der Josef ahnt davon nichts. Der hat keine Ahnung, was hier eigentlich abgeht. Der Rettungsplan Gottes läuft schon, als Josef keine Ahnung davon hat. Der kommt als ausländischer Sklave zu diesem Potiphar in dieses Haus. Das war ja nicht so ein Einfamilienhaus, 120 Quadratmeter, sondern das war eine Anlage. Der hat viele Bedienstete gehabt. Er war General der Leibwache. Das Gefängnis des Königs war in dieser Anlage integriert. Das war also ein Riesenanwesen und Potiphar hat von allen seinen mitarbeitenden Menschen den Sklaven, den ausländischen Sklaven Josef zum zweiten Mann gemacht. Also wörtlich steht da in dem Bibeltext, er brauchte sich um nichts mehr kümmern, außer nur um sein eigenes Brot. Das musste er sich selbst noch zwischen die Kiemen schmeißen. So. Also das war das Einzige. Sonst brauchte er sich um nichts mehr kümmern, steht hier in dem Text. Er hatte völliges Vertrauen zu Josef. Und ich habe mich gefragt, warum wohl? Warum hatte der Sohn Vertrauen? Auf der einen Seite sehen wir, es gelingt Josef alles. Was der anfasst, das wird zu Gold. Alles gut. Das hat er gesehen. Aber ich glaube, dass das nicht alles ist. Er hat sich zu Gott bekannt. Er hat gesagt, also mein Gott, den gebe ich nicht auf, hier in Ägypten, wo es so viele gibt. Ich bleibe bei meinem einen Gott. Klares Statement. Und der Potiphar hat wahrscheinlich gesehen, das, was der theoretisch glaubt, das lebt er auch praktisch. Authentisch, könnte man sagen heute. Und das schafft immer Vertrauen. Wenn Leute anfangen, ihren Glauben so zu leben, dass die Leute das nicht nur an den Worten, sondern auch an den Taten sehen können, dann schafft das immer Vertrauen. Vielleicht sind wir nicht so gesegnet wie Josef, aber Gott ist mit uns und segnet uns. Und wir sollen auch so wie Josef ein Segen für andere sein. Wenn wir das dann überhaupt wollen. Weil alle werden das merken, wenn man sich darauf einlässt, gerne Gutes für andere zu tun, wenn wir uns darum bemühen, vielleicht auch Gottes Liebe weiterzugeben und zu sagen oder durch unser Leben zu zeigen oder das, was Gott uns an Segen äußerlich geschenkt hat, auch für Gott einsetzen, dann kommen die Versuchungen umso stärker. Es scheint gerade so, als wenn es nicht sein sollte, dass wir so intensiv mit Gott leben, als wenn jemand etwas dagegen hat. Nicht umsonst, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Lebensberichte, Erlebnisse mit Gott hört, dann sind das oft Berichte, die aus einer schwierigen Situation berichten, wo Leute in dieser schwierigen Situation festgehalten haben an Gott. Geistliche Triumphe entstehen in großen Prüfungen, in Krisen. Jetzt aber zu der Versuchung des Josefs. Das ist ja eindeutig in diesem Text. Eindeutig, worum es geht, was die Verlockung war. Oder? Der Erfolg, ne? Wie gehe ich mit Erfolg? Nein, kommt nächste Woche. Also, es geht natürlich um die sexuelle Versuchung. Ich habe mir überlegt, was wäre eigentlich, wenn? Was wäre, wenn er mitgemacht hätte? Dann wäre er kein Vorbild in der Bibel. Das wäre schon mal klar. Aber es hätte doch niemand Schaden gehabt, oder? Vielleicht wäre es auch gar nicht rausgekommen. Die hätten das so heimlich machen können. Keiner gemerkt. Naja gut, die Ehe des Potiphar zu der Frau ohne Namen, aber die schien ja sowieso ziemlich gefährdet zu sein, diese Ehe, so wie die Frau da herkommt. Was er gemacht hat, weiß ich gar nicht. So gehen wir oft mit Versuchungen um, oder? Also ich schließe jetzt mal von mir auf euch. Naja, so schlimm ist das ja nicht. Machen alle. Eigentlich ist das ja auch etwas, was jetzt auch okay wäre. Aber es ist eigentlich völlig irrelevant, was wir dazu denken oder wenn wir versuchen, das zu rechtfertigen. Darum geht es nicht. Josef ist tatsächlich ein anderer Mensch geworden und ihm ist wichtiger, was Gott will, als das, was er rechtfertigen kann. Wichtiger, er ist wichtiger. Die Versuchung war reizvoll. Er sah gut aus. Kein Foto leider, aber er sah gut aus, steht hier. Und er war erfolgreich. Das sind eigentlich die beiden Dinge, die Menschen attraktiv machen, statistisch gesehen. Und sie, naja, er war so ein wichtiger, reicher Mann, der hätte sich wahrscheinlich da eine Frau aussuchen können und sie sah wahrscheinlich auch nicht so schlecht aus. Er hatte laut Bibel noch keine Erfahrung mit Frauen und jetzt kommt eine und macht ihm mehr als eindeutige Angebote, sehr reizvoll, würde ich sagen. Aber er lässt sich nicht darauf ein. Zwei Vorbilder werden uns genannt in diesem Text. Zum einen die Frau des Potiphar, sie nimmt jetzt das Negativbeispiel hier. Sie lässt sich darauf ein, auf ihre Lust, auf ihre Begierde und befeuert das noch. Jakobus schreibt dazu, das haben wir hier auch schon mal behandelt, nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, als jemand das auf Gott schieben will, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Macht euch nichts vor, meine lieben Geschwister. Und Josef ist das Positivvorbild. Er kommt in eine Entscheidungssituation, das, was Gott will, oder das, was jetzt die Frau und vielleicht ich auch will. Er muss sich entscheiden. So läuft das übrigens immer. Wir haben am letzten Freitag im biblischen Unterricht mit den Teens oder Preteens, heißt das glaube ich richtig, über das Thema Sünde gesprochen. Das ist ja ein schwieriges Thema. Sünde bedeutet eigentlich Zielverfehlung, weil wir als Menschen das Ziel haben, Gemeinschaft mit Gott zu haben und alles, was uns von Gott trennt, nennt die Bibel Sünde. Und dann habe ich überlegt, stellt euch mal vor, wir haben jetzt 10 Dosen hier auf dem Tisch, so Konservenbüchsen, die auf sind. Die sind also nicht mehr mit irgendwie Ravioli gefüllt, sondern stehen auf dem Kopf. Und ich habe unter allen was drunter gelegt und eine von denen, die ist besonders schön und bunt und größer als die anderen. Und ich sage zu euch, ihr dürft alle angucken, nur diese eine nicht. Ihr dürft jede unter jede drunter gucken, aber nicht unter die eine. Und ich gehe jetzt raus und muss noch was erledigen. Ich habe es nicht vorbereitet, weil ich keine Dosen da hatte. Und habe sie gefragt, ganz ehrlich, welche würdet ihr angucken? Ja, die große, natürlich. Normal. Aber so ähnlich war das doch im Garten Eden. Stellen wir uns mal vor, dieser Garten hatte 1000 Bäume. Die durften auf jeden draufklettern, essen, alles. Nur einen. 999:1. Und die beiden waren in einer Entscheidungssituation. In welcher Entscheidungssituation stecken wir? Wissen wir, was Gott will? In einer Situation eindeutig eigentlich. Eigentlich wissen wir, was Gott will. Ganz tief in unserem Herzen. Und wir können es entscheiden. Wir wollen es eigentlich anders. Das ist ganz schön traurig, wenn man manchmal mit Menschen spricht, die trotz allen besseren Wissens das nicht tun. Und dann höre ich nicht nur von mir, auch von anderen solche Sätze. Aber wir sollen doch klug sein wie die Schlangen. Das steht in der Bibel. Niemand hat einen Schaden davon. Oder steht das überhaupt in der Bibel, dass wir es nicht sollen? Ich bin viel freier in meinem Glauben. Christus hat mich zur Freiheit berufen. Besonders in ethisch-moralischen Fragen wird das deutlich, aber auch darüber hinaus. Immer wieder ist eigentlich aber nur die Frage, ist es mir wichtiger, was Gott will oder was ich will? Immer wieder diese Frage, die kommt immer wieder. Hier mein Strategievorschlag, nur Vorschläge von mir. Lasten teilen, Synergieeffekte nutzen. Wenn ich eine andere Person an meiner Schwäche teilhaben lasse, ihr das sage, wird sie mich nicht nur unterstützen, sondern dieses Problem wird mir auch bewusster, mein Problem, es wird präsenter bleiben. Beichten wäre eine gute Möglichkeit und die Auseinandersetzung mit dem Problem, mit meiner Schwäche, Neid, Lüge, Diebstahl, Pornografie, Ehebruch. Wir brauchen uns doch nichts vormachen. Die Versuchungen kommen und sind schon da. Bereite dich auf die Versuchung vor, indem du dir einen Vertrauten suchst oder eine Vertraute. Mein zweiter Vorschlag, eine Strategie zur Vorbereitung, Prävention für Versuchungen, für Gott öffnen, seinen Willen besser kennen. Sollte Gott wirklich gesagt haben, das sind so die Worte der Schlange im Paradies, ne? Sollte sie? Stell mich mir listig vor, vielleicht war es gar nicht so, vielleicht sollte sie, weil ich weiß es nicht. Wisst ihr, wie Jesus mit den Versuchungen umgegangen ist? In der Wüste? Der hat immer gekontert mit Bibeltexten. Die kannte der irgendwie. Vielleicht ja eine gute Möglichkeit, Bibel lesen, sich hinterfragen lassen. Das ist eine uralte, aber sehr effektive Art, sich auf Versuchungen vorzubereiten. Nimm dir Zeit, wenn es nötig ist, schaff dir ein Ritual, such dir eine Lesegemeinschaft. Man muss vielleicht nicht immer den Anspruch haben, alles zu verstehen. Bibel lesen ist immer gut, auch wenn man es nicht versteht. Gott meldet sich garantiert, wenn es wichtig wird. Mein dritter und letzter Vorschlag, rechtzeitig Konsequenzen ziehen. Ich muss hier mal beichten, ich bin da echt ein Weichei, aber ich kann keine Horrorfilme gucken. Das geht mir nach. Ich ertrage das nicht gut. Aber das ist nicht so schwer für mich, weil ich mag die auch nicht. Ich schütze mich, indem ich sie nicht gucke. Ich gucke keine Horrorfilme, weil ich das nicht gut vertrage. Meine Konsequenz, ich gucke sie nicht. Aber im Prinzip ist es das, nur schwerer. Leider. Ich habe ein Problem mit Geld, mit dem Geld anderer? Dann sollte ich vielleicht nicht Kassierer sein und die Versuchung haben, etwas für mich abzuzweigen. Ich habe ein Problem mit anderen Frauen? Dann sollte ich vielleicht nicht in Situationen gehen, die da ein Problem für mich werden könnten. Ich habe ein Problem mit schlechten Gedanken und schlechten Worten über andere, dann sollte ich vielleicht damit anfangen, Personen zu meiden, weil bei denen ich weiß, da ist das immer schnell ein Thema. Ich kann die Konsequenzen rechtzeitig ziehen, auch wenn mir das vielleicht manchmal schwerfällt. Wir rutschen nicht aus Versehen in Sünde. Das passiert nicht, ups. Das ist immer eine Entscheidung und oft geht das ganz schnell. Josef hat die richtige Entscheidung getroffen, obwohl er sich hätte denken können, dass das nicht leicht wird. Der war sich der Konsequenzen bewusst, als er diese Entscheidung getroffen hat. Gott ist immer bei uns, aber es heißt nicht, dass immer alles nach unserem Willen geschieht. Versuchungen werden kommen und wir sollten heute anfangen, uns darauf vorzubereiten. Lass uns seine Nähe suchen. Jetzt. Wir können heute, weil wir Abendmahl feiern, so wunderbar so einen Schlussstrich ziehen und Gott um Vergebung bitten für all das, was war und nach vorne gucken und Gott bitten, dass er in den Versuchungen bei uns ist und uns stark macht. Aber es bleibt unsere Entscheidungssituation und sie fordert ein klares Ja, Ja zu Jesus. Das wünsche ich uns, dass wir viele Erfolge feiern, nicht aus unserer Kraft, sondern mit Gottes Kraft, mit Christus in uns. Amen.